Kolosser Kapitel 3, die Verse 22 bis 25. Hier heißt es: Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt ein Herzensanliegen. Ein Herzensanliegen. Und so wird es auch heute herzlich. Hoffentlich ist es bei uns immer wieder von neuem herzlich. Denn heute geht es, wie gesagt, um ein Herzensanliegen. Sicherlich habt auch ihr des Öfteren schon eine Aussage wie diese oder eine ähnliche gehört, wo Menschen sagen, was von Herzen geht oder was von Herzen kommt, das geht zu Herzen. Oder man merkt es einfach, wenn es von Herzen kommt. Oder andere sagen, man merkt es, wenn sich jemand von Herzen engagiert. Oder wenn die Hilfe von Herzen kommt. Ein anderer sagt, man merkt es, wenn die Musik von Herzen kommt. Oder wenn Gastfreundschaft von Herzen kommt. Oder wenn ein Geschenk von Herzen kommt. Oder wenn ein Dank oder ein Dankeschön von Herzen kommt. Man merkt es einfach. Was von Herzen kommt, das geht zu Herzen. Scheinbar ist das so. Nun, auch in unserem heutigen Text wird uns ein Herzensanliegen aufgezeigt. Ein Herzensanliegen, worin es allerdings erst an zweiter Stelle um Menschen geht. Es geht vielmehr um ein Herzensanliegen, worin der Herr Jesus an erster Stelle stehen soll. Es geht sogar darum, den Herrn Jesus mit der Einfalt des Herzens zu dienen. Es geht also um einfältige Herzen. Einfältige Herzen, weil er der Herr ist. Anstelle von Einfalt könnten wir auch sagen, dem Herrn Jesus mit einer Naivität des Herzens zu dienen. Manches Mal werden Christen schnell belächelt und manche sagen, ach, die Christen, das sind alles so naive Menschen. Habt ihr das auch schon mal gehört? Du bist doch naiv, dass du an Gott und an die Bibel glaubst. Sie lächeln und sagen, ihr Christen glaubt sogar alles, was in der Bibel steht. Ihr seid so naiv, beziehungsweise so einfältig, dass ihr das tut. Doch, liebe Freunde und Geschwister, wenn es darum geht, alles zu glauben, was in der Bibel steht, so lassen wir uns, denke ich, gerne als naiv oder als einfältig bezeichnen. Das müssen wir uns schon gefallen lassen. Denn wer es erfahren will, der erfährt es und erkennt es, dass die Bibel, ja die ganze Bibel, das Wort des lebendigen Gottes ist. Natürlich brauchst du Einfalt und Naivität, aber gerade durch die Einfalt und Naivität wird man es erfahren, dass es so ist. Und genauso einfältig und naiv, wie wir an das ganze Wort Gottes glauben, genauso einfältig sollen wir auch diesem Herrn dienen, der dahinter steht. Diesem Herrn, dessen Name selbst das Wort Gottes ist. Ihr wisst, von wem ich spreche. Es ist der Herr Jesus Christus. Und sein Wort sagt uns hier in Kolosser 3, Vers 23, und das ist mehr oder weniger der Schlüsselvers unserer heutigen Predigt, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Naivität. Natürlich ist diese Aussage für alle Christen wichtig und für alle Christen ist es wichtig, solche Aussagen zu befolgen. Doch genau in diesem Textzusammenhang, da erkennen wir, dass der Apostel Paulus hier zu einer ganz besonderen Personengruppe spricht. Er spricht hier zunächst nicht zu allen Christen, sondern zu einer ganz bestimmten Personengruppe. Denn in diesem Textabschnitt von Vers 22 bis Vers 25 spricht der Apostel Paulus ganz besonders zu den Knechten. Im vorherigen Textabschnitt, ab Vers 18, da haben wir ja auch andere Personengruppen schon gesehen. Das haben wir auch in der letzten Predigt behandelt. die in diesem Zusammenhang aufgezeigt werden. So hatten wir uns bereits in der letzten Predigt mit Gottes guten Ordnungen für die Frauen beschäftigt, aber auch für die Männer und für die Kinder. Das haben wir uns alle schon gründlich angesehen. Und ich denke, wir konnten vieles daraus entnehmen, wir konnten vieles daraus lernen, wie uns Gott wunderbare Ordnungen und Werte gibt, damit unser Leben gelingt, nämlich so gelingt, wie er es meint. Aber nicht nur, damit unser Leben gelingt, sondern dass wir auch als seine Kinder ihm gefallen können. Das muss man berücksichtigen. Und liebe Freunde und Geschwister, ich frage euch an dieser Stelle, wie viel Segen ist uns schon verloren gegangen, weil wir nicht so gelebt haben, wie Gott es wollte? Oder weil wir unsere Stellung vor Gott nicht eingenommen haben, wie er sie uns zugedacht hat? Wie schlimm ist es, wenn Mann, Frau oder Kind seine Stellung nicht wahrnimmt? Wie schlimm ist es, wenn der Mann seine Verantwortung vor Christus nicht wahrnimmt? Wie schlimm ist es, wenn sich der Mann nicht um seine Frau oder wenn er Familie hat, wenn er sich nicht um seine Familie kümmert? Das heißt aber nicht nur, dass der Mann der Brötchengeber der Familie sein soll, sondern er soll eben seine Frau und Familie auch fürsorglich und verantwortlich leiten, weil er das Oberhaupt der Familie ist. Soll fürsorglich und verantwortlich leiten und vieles mehr. Andererseits haben wir uns auch in der letzten Predigt angesehen, wie viel Zerrüttung es in eine Ehe und Familie hineinwirft, wenn eine Frau das Zepter in die Hand nehmen will, wenn sie die Position des Mannes einnehmen will. Wie viel Streit und Chaos würde sich da auch in vielen Ehen heutzutage vermeiden lassen, wenn die Frauen die Stellung einnehmen würden, die ihnen Gott zugedacht hat. Wohl der Frau, die das tut. Wir haben es in der letzten Predigt ausführlich behandelt. Und dieser sehr bekannte deutsche Evangelist und Jugendpastor, der vielfach in Essen tätig war, Wilhelm Busch, er war es, der zu seiner Zeit, und das war in den 60er Jahren, das liegt ja schon 50 Jahre zurück, mehr als 50 Jahre, der schon in den 60er Jahren sagte, ihr Frauen, seid auch Frauen. Und ihr Männer, seid auch Männer. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, dass die Frauen nicht irgendwelche Frauen sein sollen. Dass sie nicht Frauen sein sollen, geprägt von der heutigen Gesellschaft, sondern Frauen nach dem Willen Gottes. Das wollte er damit sagen. Und dass die Männer nicht irgendwelche Männer sein sollen. Dass sie nicht Männer nach dem Bild unserer heutigen Gesellschaft sein sollen, sondern Männer nach dem Willen Gottes. Und das ist schön, wenn das geschieht. Ihr Frauen, seid auch Frauen und ihr Männer, seid auch Männer, nämlich nach dem Willen Gottes. Wie wichtig für die Zeit damals in den 60er Jahren, da ist schon vieles entgleist. Aber wie viel mal wichtiger ist das für unsere heutige Zeit? Zudem hatten wir es auch behandelt, wie wichtig es auch heute ist, dass Kinder in liebevoller Erziehung entsprechend angeleitet und erzogen werden, um letztendlich dem einen großen Herrn zu gefallen, der über allen steht, dem Herrn Jesus. Natürlich liegt hier die erste Verantwortung bei den Eltern. Denn die Schrift sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Kolosser 3, Vers 20. Wenn Kinder den Eltern gehorsam sind, so liegt ein großer Gefallen Gottes darauf. Das muss man sehen. Und an dieser Stelle, da möchte ich es nochmal hervorheben, dass unser Herr und Gott den Gehorsam grundlegend immer segnet. Und da meine ich nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsene. Wir müssen da immer noch dazulernen. Wir müssen es beständig lernen, was es heißt, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und dann auch erkennen, welchen Segen Gott darauf legt und wie glücklich wir sind, wenn wir Gott gehorsam sind. Das mag auch manche Spannung mitbringen, weil Gehorsam auch oft mit Glauben zu tun hat. Glaubensgehorsam, die Bibel spricht viel von Glaubensgehorsam. Auch Abraham, Der wurde ja vor einige Prüfungen gestellt, aber die größte Prüfung war ja, seinen Sohn auf den Altar zu legen, auf dem Berg Moria, seinen Sohn zu opfern. Das hat einerseits einen großen Glauben gebraucht, dass dieser Gott sogar Tote lebendig machen kann. Das hat Abraham geglaubt. Auf der anderen Seite aber einen unwahrscheinlichen Gehorsam. Diesen Sohn, den einzigsten, den du lieb hast, den nimm. Und nimm ihn hinauf auf den Berg Moria und leg ihn da auf den Altar. Und Abraham hat es getan. Er hat diesen Gehorsam ausgeführt. Und wir wissen nicht, wie er es innerlich zerrissen gewesen sein muss. Aber er wusste, wenn Gott etwas sagt, dann habe ich das zu tun. Und es ging so weit, bis er das Messer aus der Scheide gezogen hat und zustechen wollte. Und da hat ihn Gott davon abgehalten. Aber wisst ihr, Gott belohnt solch einen Gehorsam. Er belohnt solch einen Glauben. Und Gott bringt solche Prüfungen, auch bei uns, vielleicht nicht solche Prüfungen wie bei Abraham, aber er bringt auch Prüfungen in unser Leben. Und dann entscheidet sich's. Glauben wir, dass Gott uns weiterbringen kann, wenn wir ihm gehorsam sind? Er wird es tun. Also auf Gehorsam liegt immer Segen. Und Gehorsam erfordert oft auch Glauben. Ganz besonders führt uns der Apostel Paulus jetzt in eine neue Personengruppe hinein, die wir jetzt in diesem Zusammenhang noch nicht betrachtet haben. Aber da geht es letztendlich genauso um Gehorsam, und da sind die Knechte. Paulus spricht jetzt hier von den Knechten, und zwar ab Vers 22. Und er sagt hier: Ihr Knechte, gehorchet euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Anstelle von Knechten geht aus dem Grundtext vielmehr das Wort Sklave hervor. Und manche Bibelübersetzungen, die übersetzen auch hier mit Sklaven, zum Beispiel die Elberfelder Bibel tut das und sagt: Ihr Sklaven, gehorchet euren leiblichen Herren. Und wenn man hier schreibt, ihr Sklaven, dann ist es eigentlich korrekter, weil es heißt auch Sklaven. Denn wir sehen, dass Paulus hier auch von leibeigenen Herren spricht. Dieser Knechte bzw. dieser Sklaven. Also es geht hier tatsächlich um Sklaven und um leibeigene Herren. Nun, wenn jemand Sklave ist, das ist schon eine ziemlich erniedrigende Stellung. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass uns jemand kauft und wir jetzt ihm zu Diensten stehen müssen. Alles tun sollen, was er uns jetzt anweist. Bei Tag oder bei Nacht. Sklave, hab Durst, bring ein Wasser. Sklave, tu das, tu jenes. Wenn der Herr pfeift, muss der Sklave antanzen. Und manche Herren, die konnten ja auch ganz schön grob sein zu den Sklaven, die haben sie ganz schlecht behandelt. Das ist eine erniedrigende Stellung, eine sehr erniedrigende Stellung. Der Sklave muss ständig irgendetwas tun, was von ihm verlangt wird, von seinem leibeigenen Herrn, was befohlen wird. Und wir können uns vorstellen, dass nicht alle Sklaven so freundlich ihren Herren gedient haben, sondern sie sind ja unfreiwillig verkauft worden. Es ging ja gegen ihren menschlichen Willen. Wir können uns vorstellen, welche Rebellion da auf dem Herzen war. Und wie die oft so mit betrübten Augen in der Gegend herumgelaufen sind. So eine Zerreißprobe muss das wieder tun. Eine innere Rebellion, aber sie konnten ja nichts dagegen tun letztendlich. Vielleicht haben sie innerlich dagegen aufbegehrt. Wir können uns schon vorstellen, dass sie oft auch ungehorsam waren und deswegen auch Strafe in Kauf genommen haben. Oder dass manche auch versucht haben, die Flucht zu ergreifen. Und wenn man das gemerkt hat, hat man sie dann noch in Ketten gelegt. Und jetzt kamen im damaligen Kolossea, es ist ja der Brief an die Kolosser, dort ist eine Gemeinde entstanden in Kolossä. Und genau solche Menschen spricht jetzt der Apostel Paulus an, er war in Gefangenschaft in Rom und schreibt diesen Brief. Und spricht von solchen Menschen, die jetzt auch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Sklaven wurden gerettet. So etwas hatten sie noch nie gehört, diese Sklaven. Dass Jesus rettet und von der Herrschaft des Teufels, von der Macht der Sünde und des Todes befreit. Wir wissen nicht, wo die Sklaven das Evangelium gehört haben. Vielleicht auf der Straße oder an den Ständen im Markt, wenn sie für ihre Herren irgendwelche Besorgungen machen mussten. Wir wissen es nicht. Oder vielleicht auch beim Arbeiten, dass man das so gegenseitig so weitergegeben hat, nebenher. Oder sie hatten tatsächlich von ihren Herren so viel Freiheit, dass sie auch mal irgendwo hingehen durften und auch mal tatsächlich eine Versammlung von diesen Menschen besuchen konnten, die sich jetzt Christen nannten. Diese Leute, die hier so eine neue Religion ausgeübt haben. Nein, es war keine Religion, sondern lebendiger Glaube an Jesus Christus. Und jetzt haben gerade auch diese Sklaven erkannt und gehört, dass der Sohn Gottes gerade auch für sie niedrige Menschen Interesse hat und gerade auch für sie ans Kreuz gegangen ist und dort sein kostbares Blut vergossen hat. Und dass er gerade auch sie, diese zweitrangigen Menschen, retten will, die in solch einer menschlich unwürdigen Knechtschaft standen. Und wir nehmen an, dass viele von den Sklaven zum Glauben gekommen waren. Und wenn viele Sklaven zum Glauben kommen, könnte es nicht dann schnell sein, dass es heißt, jetzt sind wir frei, jetzt haben wir einen neuen Herrn. Wäre das nicht gerade ein triftiger Grund gewesen, um jetzt eine Rebellion oder eine Revolution gegen die eigenen Herren anzuzetteln? Ihr leibeigenen Herren, ihr habt uns jetzt nichts mehr zu sagen. Wir gehören jetzt einem neuen Herrn an. Nämlich dem Herrn Jesus Christus. Aber wisst ihr, genau das wäre ja ein völlig falsch verstandenes Evangelium gewesen. Es wäre eine völlig falsch verstandene Freiheit gewesen. Denn Gottes Wort ruft die Sklaven an keiner Stelle dazu auf, gegen ihre Herren jetzt zu rebellieren. Das ist eigentlich das Schöne, was wir auch am Wort Gottes sehen. Sondern die Bibel, das Wort Gottes, ruft dazu auf, in diesem Stand zu bleiben. Wenn du ein Sklave bist, dann bleibe in diesem Stand. Es sei denn, sagt die Schrift im Korintherbrief, es würde dir die Möglichkeit gegeben, du Sklave, in Freiheit zu kommen. So darfst du es in Anspruch nehmen. Also wenn dir dein Herr die Freiheit schenkt, anders nicht. In 1. Korinther 7, Vers 20 und 21, da sagt der Apostel Paulus, jeder bleibe in dem Stand, darin er berufen worden ist. Also ein Sklave durfte nicht ausbrechen von seinem Sklavenstand. Vers 21 sagt er, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Bleib in diesem Sklavenstand. Dann sagt Paulus weiter, kannst du aber frei werden, so benütze es lieber. Also wenn dich dein Herr vor die Wahl stellt, frei zu werden oder bei ihm zu bleiben, so benutze diese Freiheit und werde frei. In 1. Korinther 7, Vers 24 lesen wir dann nochmals, Brüder, es bleibe ein jeglicher vor Gott in dem Stand, worin er berufen worden ist. Das heißt nicht, wenn man zum Glauben kommt, dass man dann von allem ausbrechen soll. Allein an dieser Stelle sehen wir, dass der Glaube an den Herrn Jesus nicht immer mit äußeren Veränderungen verbunden ist. Der Sklave kommt an den Glauben, wird an den Herrn Jesus gläubig und ist immer noch Sklave. Der äußere Stand ist immer noch der gleiche. Und fragt man, was ist jetzt besser geworden bei dir? Äußerlich sieht man zunächst nichts. Äußerlich sieht oftmals alles noch ganz gleich aus, wenn sich ein Mensch zum Herrn bekehrt hat. Immer noch in den gleichen Arbeitsverhältnissen, immer noch der gleiche Chef, immer noch derselbe Dienstherr. Wobei wir natürlich heute niemandem empfehlen würden, freiwillig in einem Arbeitsverhältnis zu bleiben, das gegen den Willen Gottes spricht. Es gibt ja auch Arbeitsplätze, wo man unmoralische Dinge fordert oder wo es um unlautere Geschäfte geht. Da sollte sich schon jemand davon trennen. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Die Sklaven, die hatten ja damals nicht die Freiheit. Sie konnten nicht einfach jetzt ihren Herren davonlaufen. Was hätten sie da für Christus oder als Christen für ein Zeugnis hinterlassen? Sie hätten als Christen ein ganz miserables Zeugnis hinterlassen. Die Christen und Christus wären als Rebellen und Aufrührer verschrien worden. Das wäre ganz schnell gegangen. Was sollten diese Sklaven jetzt also tun? Oder diese Knechte, wie es auch in meiner Übersetzung heißt. Was sollten sie tun, wenn sie jetzt zum Glauben gekommen waren an Christus? Um vor ihren leibeigenen Herren ein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein. Da sie jetzt durch den Herrn Jesus neues und ewiges Leben bekommen haben und durch ihn zu wahrer innerer Freiheit gelangt sind, so sagt die Schrift, sollen sie jetzt ihren leiblichen Herren in dieser neuen Kraft und inneren Freiheit dienen. Das ist ein ganz anderer Zustand als vorher, in dem sie sich jetzt befinden. Und sie sollen in dieser neuen Kraft und inneren Freiheit dienen, nicht in erster Linie für ihre leiblichen Herren, nein, sondern zuerst für ihren neuen Herren. Für ihren neuen Herren, nämlich für den Herrn Jesus Christus. So sagt Paulus hier in Kolosser 3, Vers 22, ihr Knechte oder ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um dem Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Ihr Knechte bzw. ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren. Das ist die Aufforderung der Schrift. Und unter Gehorsam legt Gott Segen. Gehorcht euren leiblichen Herren gelegentlich. Steht hier nicht, sondern in allen Dingen. Gleich wie es Gott der Herr von den Kindern erwartet, den Eltern in allen Dingen gehorsam zu sein. Oder gleich wie es der Herr bei den Frauen in Bezug auf die Männer erwartet, dass die Frauen in allem den Männern untertan sein sollen, den eigenen Männern. Liegt immer wieder die Betonung drauf, auf allem, es muss eine Grundhaltung da sein. Gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Ja, vielleicht war es bei diesen Sklaven wie bei den ungehorsamen Kindern, dass sie nur manchmal gehorsam waren. Und wenn sie gehorsam waren, so waren sie es vielleicht vielmehr aus Frust oder aus Verbitterung oder aus Furcht, dass sie vielleicht bestraft werden könnten. Aber sie haben es nicht in einer liebevollen Haltung für ihren leiblichen Herrn getan. Doch jetzt sind sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und durch den Glauben an den Herrn Jesus ist so vieles ganz anders geworden. Ein kompletter Herrschaftswechsel hat sich in ihren Herzen vollzogen. Und die Herren haben sich sicherlich gefragt, was ist denn mit unseren Sklaven passiert? Ich kenne meinen Sklaven gar nicht so, wie er jetzt gerade ist. Vorher war er immer wieder ungehorsam, man musste ihn auch bestrafen. Er hatte vieles widerwillig getan und man hat ihm gesehen, er ist oft so verbittert und so freudlos. Und jetzt, boah, das habe ich bei diesem Menschen noch nie gekannt. Ich brauche nur so machen, er gehorcht aufs Wort. Er ist stets zu Diensten, er ist auch immer freundlich und dienstbereit. Und er hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck als vorher. Er läuft gar nicht mehr so betrübt in der Gegend herum. Er strahlt sogar dabei und freut sich. Ja, vielleicht pfeift sogar mancher ein Lied bei der Arbeit. So ganz ähnlich wie bei dieser Frau, die sagte, jeder Tag wäre für sie wie ein Sonntag. So heißt es in einer wahrheitsgemäßen Beschreibung. Einer Beschreibung aus früheren Jahren. Eine Beschreibung von einer Dienstmagd namens Marie. Es war eine Dienstmagd namens Marie. Die war immer so fröhlich und sangeslustig, dass man sie Marie Sonnenschein hätte nennen können. Und sie hatte sehr viel zu tun, sie hatte harte Arbeitstage, viel zu tun mit Wassertragen, da gab es scheinbar noch keine Wasserleitungen. Sie hatte sehr viel zu tun mit Wassertragen, mit Waschen, mit Putzen, Öfen zu heizen, Kochen und so weiter. Aber jede weitere Arbeit schien sie nur noch um ein Stück vergnügter zu machen. Und einmal wurde sie von jemand gefragt, Marie, warum bist du eigentlich immer so vergnügt? Wenn man dein fröhliches Gesicht sieht und dich singen hört, so kann man ja meinen, du hättest ein Vermögen geerbt. Die Marie antwortete, so vergnügt war ich nicht immer. So vergnügt bin ich erst, seit ich weiß, dass ich alle meine Arbeit für den Herrn Jesus tun darf. Wenn ich das Haus reinigen soll, so höre ich ihn sagen, Marie, bitte tu es für mich. Und wenn ich den Tisch decken muss, so ist es mir, als sei er eingeladen und ich durfe alles für ihn herrichten. Und wenn ich die Kinder zu hüten habe, so fällt mir ein, wie der Herr Jesus sagt, weide meine Lämmer. Früher, da tat ich alles, weil ich es eben musste. Jetzt tue ich alles aus Liebe für den Herrn. Und ich bin so froh dabei. Und sie konnte nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag singen. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Soweit zu der Dienstmagd Marie. Aber wir können uns vorstellen, dass sich so ein Verhalten auch bei den Sklaven herangebildet hat. Natürlich ist nicht immer jeder Tag gleich. Man hat auch nicht immer jeden Tag die vollen Kräfte. Vielleicht kann man nicht jeden Tag seine Arbeit freudenstrahlend verrichten. Doch wie herrlich befreiend ist es, wenn man weiß, dass man mit allem dem Herrn Jesus dienen darf. Das ist so wunderbar, das ist so eine ganz andere Herzensmotivation. Ja, nicht nur darf, sondern es ja auch vielmehr von Herzen tun soll. Und wie sagt der Apostel Paulus hier zu den Knechten bzw. zu den Sklaven hier in Vers 22? Paulus sagt, ihr Knechte, gehorchet euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Gehorchet euren Herren, sagt Paulus, tut, was sie euch sagen. Natürlich nur insofern es nicht dem Willen Gottes widerspricht. Aber sonst tue alles, was dir aufgetragen wird. Das tue aber nicht zuerst, damit du gutes Ansehen genießt bei deinem leiblichen Herrn. Tu es nicht, um vor ihm gut dazustehen oder vor Menschen gut dazustehen. Das meint Paulus hier mit Augendienerei. Nein, sondern tu es für deinen Herrn und Gott, nämlich für den Herrn Jesus Christus. Tu es von Herzen für ihn. Und wenn du das von Herzen für den Herrn tust, dann wirst du auch Ansehen bei deinem Herrn oder Arbeitgeber genießen. Denn liebe Freunde, Geschwister, genau denselben Aufruf können wir heute auch für alle Arbeitsplätze und alle Arbeitsverhältnisse übertragen. Man könnte an dieser Stelle genauso heute sagen, ihr Arbeiter oder ihr Angestellten, tut alles, was man euch anweist. Gehorcht euren Chefs in allem. Gehorcht euren Chefs oder euren Vorgesetzten, insofern es dem Willen Gottes nicht widerspricht. Das ist Voraussetzung. Tu es aber nicht, um deinem Chef oder deinem Vorgesetzten zu gefallen oder vor ihm gut dazustehen. Tu es auch nicht, um deinem Chef oder anderen schön zu tun. Tu es nicht aus Augendienerei. Tu es nicht, um Menschen zu gefallen, sondern tue deine Arbeit in der Einfalt des Herzens für den Herrn Jesus Christus, als jemand, der den Herrn fürchtet. Das hat auch etwas mit Gottesfurcht zu tun. Alles von Herzen für den Herrn und eben in der entsprechenden Gottesfurcht zu tun. Und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, wie tut eigentlich jemand seine Arbeit, der dies von Herzen für den Herrn und auch in der Furcht des Herrn tut? Oh, dieser Arbeiter oder Angestellte, der wird sicherlich bemüht sein, eine gute und eine gewissenhafte Arbeit hinzulegen. Es wird ein Arbeiter oder ein Angestellter sein, auf den man sich verlassen kann. Das weiß man, wenn man zu dem was sagt, der tut es, der ist zuverlässig. Und noch etwas, man erkennt, dass derjenige seine Arbeit gerne tut. Man sieht, der ist nicht ständig am Herummurren und Herumnörgeln, ach, muss ich das noch tun und ach, muss das auch noch sein und da noch was. Das passt mir nicht und jenes nicht und ich kriege auch noch zu wenig Lohn und was weiß ich noch alles. Sondern man weiß, er tut seine Arbeit prinzipiell gerne. Natürlich kann er mal eine konstruktive Kritik einbringen, das ist möglich, aber so dass man merkt, das ist ihm ein Herzensanliegen. Es wird aber auch jemand sein, der weiß, wo die Grenzen der Arbeit sind. Nicht einfach alle Grenzen überschreitet, von morgens 6 Uhr bis um Mitternacht im Betrieb ist, nur um viel Geld zu verdienen, sondern es wird auch jemand sein, der weiß, wo die Grenzen der Arbeit sind. Denn es wird jemand sein, der dem Herrn gefallen will, der nicht reich werden will, sondern er möchte auch seinen anderen Verpflichtungen im Herrn nachkommen. Er möchte nicht nur für seinen Arbeitgeber leben oder um reich zu werden. Was denkt ihr? Wird sich der Herr Jesus zu denjenigen stellen, die ihr Herz so auf ihn ausgerichtet haben? Nicht an erster Stelle für den Arbeitgeber oder für den Chef. Alles für den Arbeitgeber und alles für den Chef, aber nicht an erster Stelle, sondern zuerst für den einen großen Herrn. Zuerst für Jesus. Ich arbeite nur für Jesus. Er hat mir diese Arbeitsstelle gegeben und für ihn mache ich gute Arbeit, weil ich ihn liebe. Vielleicht würden wir heute darüber staunen, wenn wir wüssten, was diese damaligen Sklaven für ein gewaltiges Zeugnis für den Herrn Jesus hinterlassen haben. Gerade in solch einer erniedrigten Stellung, da kommt es natürlich ganz besonders zum Ausdruck. Vielleicht würden wir auch darüber staunen, wenn wir wüssten, wie viele Sklavenhalter damals durch ihre Sklaven zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und vielleicht wissen auch heute manche Arbeiter nicht, die wiedergeborene Christen sind, was sie für ein Zeugnis in ihrem Betrieb hinterlassen können oder bei ihren Chefs. Vielleicht denkt manch einer, ach, sieht ja eh keiner, wie ich die Arbeit mache. Und interessiert eh keinen im großen Konzern, ob ich da etwas korrekt mache oder nicht, oder ob ich etwas liegen lasse. Das geniert doch keinen. Aber wir müssen immer wissen, als Christen, wenn wir uns outen als Christen, werden wir immer beobachtet. Und man möchte sehen, wie ein Christ die Arbeit tut. Und wenn man schon denkt, ja, mich sieht keiner, du wirst immer beobachtet, sei dir dessen gewiss. In einer Schreinerwerkstatt, da geschah etwas, was in vielen Betrieben immer wieder gang und gäbe ist. Auch ich habe Ähnliches früher auf den Baustellen erlebt. Der strenge Meister war in der Regel immer da, musste aber dann einige Stunden fortgehen. Könnte genauso gut ein Betriebsleiter sein oder sonst jemand. Und er musste notgedrungen seine Arbeiter alleine lassen. Doch es dauerte nicht lange, da wurde es immer ruhiger in der Schreinerwerkstatt. Die lauten Maschinen, die wurden eine nach der anderen abgestellt und man hörte auf einmal in der Ecke jemand reden und da haben sich jemand zusammengestellt und da haben sich welche zusammengeschlossen und haben viele Gespräche ausgeübt. Die Schreinerwerkstatt, die stand plötzlich still. Und wie gesagt, die Arbeiter, sie waren kräftig am Plaudern, bayerisch würde man sagen. Sie haben plötzlich miteinander herumgeratscht. Doch war noch ein junger Geselle in der Ecke. Der hat es wahrscheinlich gar nicht vernommen, dass der Meister gegangen ist. Der beteiligte sich gar nicht an dieser allgemeinen Unbetriebsamkeit und arbeitete fleißig weiter. Da ging ein Kollege zu ihm hin und verwies ihn scharf. Du Ernst, hast du nicht gemerkt? Der Meister ist weg. Komm rüber. Doch der Ernst, der blieb in seiner Ecke drin, hat weiter geklopft, weiter gearbeitet. Und er sah diesen Kollegen sehr bedenklich an. Und er sagte, mein Chef, der ist immer noch da. Und sein Chef war der Herr Jesus Christus. Der andere Arbeitskollege, der ging kopfschüttelnd davon. Aber auch wenn manche den Kopf schütteln, und uns als Kinder Gottes nicht verstehen, so werden wir immer ein Zeugnis für den Herrn sein, wenn wir dem Herrn von Herzen dienen. Und dann ist uns egal, ob der Meister oder der Betriebsleiter eine Zeit lang weg ist, weil wir wissen, der Herr ist immer noch da und für ihn wollen wir gute Arbeit machen. Und wisst ihr, unser Herr, das ist nicht irgend so ein Sklaventreiber, sondern wir haben einen guten Herrn. Und dementsprechend wollen wir auch ihn lieben und ihm gute Dienste erweisen. Gottes Wort sagt hier in Vers 23 zu den Sklaven, aber auch ganz bestimmt zu uns heute. Kolosser 3, Vers 23. Und alles, was ihr tut, Das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das hört sich ganz ähnlich an wie den Vers hier in Kapitel 3, Vers 17. Den haben wir ja auch schon behandelt. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Nur hier in Vers 23, da spricht Paulus ganz speziell die Knechte an und er spricht ihre Herzen an. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Über diesen Vers, da hatte ich schon mal eine Predigt gehalten. Doch da ging es nicht so direkt über die Sklaven oder über die Arbeitnehmer, sondern es ging allgemein um jeden Christen. Und wenn wir von Christen sprechen, dann meinen wir eben Menschen, die durch den Herrn Jesus neues und ewiges Leben haben. Warum ist es für jeden letztendlich von uns so wichtig, dass wir das, was wir tun, zuerst von Herzen für den Herrn tun und nicht für Menschen? Es kann ja auch sein, du tust hier in der Gemeinde etwas. Das ist auch die Frage, tust du es für den Herrn oder tust du es für den Menschen? Tust du es, um anderen zu gefallen oder tust du es zuerst für den Herrn? Natürlich müssen wir sehen, Menschen haben auch alle ihren Platz und das zeigt uns die Heilige Schrift auch. Auch Geschwister haben ihren Platz, ganz wichtig. Es wäre schlimm, wenn man sagen würde, nur der Herr, egal wie der Bruder oder der Schwester links oder rechts ist. Das wäre auch falsch. Aber zuerst von Herzen für den Herrn, sagt die Schrift. Warum ist das so wichtig? Weil wir diesbezüglich etwas ganz Wichtiges wissen müssen. Und scheinbar haben die Sklaven schon dieses Wissen gehabt, aber Paulus erwähnt es hier nochmals in Vers 24. Vers 24. Und er sagt hier, da ihr wisset, ihr Sklaven, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Jesus Christus. Und genau das müssen auch wir vor Augen halten. Wenn wir etwas von Herzen für den Herrn tun, so wird er uns am Ende auch den wahren Lohn dafür geben. Soviel ich weiß, haben die Sklaven damals keinen Lohn für ihre Arbeit bekommen. Wahrscheinlich mussten sie froh sein, wenn sie eine einigermaßen gute Behandlung von ihren Herren bekommen haben. Der Arbeitnehmer heute, der ist oftmals noch in der Gewerkschaft drin und dass er ja entsprechend entlohnt wird, er bekommt auch normal seinen Lohn für seine Arbeit, wird alles normalerweise hier in Deutschland gut ausgeführt. Doch wir müssen es immer wissen, der wahre Lohn, der erwartet uns erst im Himmel. Und da zeigt sie sich, was wir für den Herrn getan haben und was nicht. Wenn jemand in dem, was er tut, dem Herrn von Herzen dient und auch es auch so tut, als ob er es für den Herrn tun würde, so wird er am Ende den wahren himmlischen Lohn für seine Arbeit im Himmel bekommen. Wie wichtig es ist es diesbezüglich, dass jeder von uns das, was er tut, von Herzen als für den Herrn tut. Natürlich kann man das nicht sagen, wenn ich quasi etwas tue, was völlig dem Willen Gottes widerspricht. Ich nehme mal ein krasses Beispiel, wenn man etwas stehlen würde und dann, ja, ich tue alles von Herzen für den Herrn und jetzt stehle ich auch noch von Herzen für den Herrn. Das ist natürlich absurd, da macht der Herr ja auch nicht mit. Man muss schon auch wissen, was ist eigentlich im Willen Gottes, was ist im Willen des Herrn, was ist für ihn wohlgefällig. Aber Gott zeigt uns vieles auch durch seinen Geist auf und natürlich das Allermeiste durch sein Wort, sodass wir erkennen können, was vor dem Herrn wohlgefällig ist. Es immer mehr erkennen können. Der Herr legt es auch uns oft aufs Gewissen. Und es ist so wichtig, dass wir das, was wir tun, von Herzen für den Herrn tun. Der Apostel Paulus zeigt uns an dieser Stelle auch eine Kehrseite auf. Und diese Kehrseite, die finden wir in Kolosser 3, Vers 25. Am Schluss dieses Absatzes. Kolosser 3, Vers 25. Hier meint er natürlich zuerst wieder an erster Stelle die Sklaven bzw. die Knechte. Vers 25. Denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Die Sklaven, die hätten in ihrer Lage viel verkehrtes Verhalten an den Tag legen können, auch als Christen. Sie hätten sagen können, ja, ich glaube ja an den Herrn Jesus, ja, und das ist wichtiger, ich kann mich von mancher Arbeit drücken. Und sie hätten sicherlich auch weiter murren können, bei allen Aufgaben, die sie tun mussten. Sicherlich gab es auch Sklaven, die ihre Herren auch belogen haben und auch bestohlen haben. Oder dass sie wie ein Onesimus davongelaufen sind. Onesimus, der begegnet uns hier dann in Kapitel 4, Vers 9, aber auch vordringlich im Brief, in dem Brief an Philemon. Da geht es vordringlich um diesen Sklaven Onesimus. Aber bei Onesimus war es anders. Der ist dann tatsächlich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und war als Sklave dann ein Riesenzeugnis. Paulus erwähnt ihn lobenswert. Doch Gottes Wort sagt, wer Unrecht tut, der wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Gleich wie wir aus Galater 6 wissen, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und liebe Freunde und Geschwister, diese Bibelstelle spricht nicht von den Ungläubigen, sondern sie spricht zuerst zu uns Gläubigen. Und das sollte uns als Kinder Gottes schon eine ernste Mahnung sein. Wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. An dieser Stelle, da sehen wir, wie scharf auch Gottes Wort schneidet. An dieser Stelle, da sehen wir auch Gottes absolute Gerechtigkeit. Man kann Gott nicht bestechen. Wir sehen hier seine absolute Unbestechlichkeit und auch seine absolute Unparteilichkeit. Es hilft nichts zu sagen, Herr Jesus, ich habe dich so lieb. Und man tut ganz andere Dinge. Oder man dient ihm gar nicht, sondern man dient irgendwo den Menschen, um sich selbst zu gefallen. Wenn ich aber ganz andere Dinge tue, wie er sie will, dann heißt es, dass ich ihn gar nicht liebe. Wenn ich nur sage, Herr Jesus, ich habe dich lieb und tue nicht, was er sagt, dann beweise ich damit, dass ich ihn nicht liebe. Und die Bibel nennt es schlicht und einfach Ungehorsam. Und durch Ungehorsam ernten wir keinen Segen. Die Sklaven damals nicht und auch wir heute nicht. Wer heute meint, er kann seinen Chef oder sonst jemanden betrügen, der betrügt sich letztendlich selbst. Oder wer meint, er braucht die Dinge nicht für den Herrn zu tun, er kann sie für irgendwelche Menschen tun, der betrügt sich auch selbst. Viele Ausleger sind der Meinung, dass wir diese Retourkutsche für unser Fehlverhalten erst dann bekommen, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Griechisch Bema, das heißt Preisrichterstuhl. Wenn der Herr unser Leben beurteilen wird. 2. Korinther 5, Vers 10 sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Natürlich wird dann alles ins Licht kommen, was wir getan haben. Es muss alles unter dem Prüfstein kommen. Es wird nichts ausbleiben. Aber ich persönlich bin schon der Meinung, dass sich vieles unseres Ungehorsam oder vieles von unserem Ungehorsam bereits in unserem heutigen Leben auswirkt. Nicht erst, wenn wir vor dem Richterstuhl des Herrn stehen. Und wenn eine Sache heute vom Herrn vergeben ist, so wird sie im Preisgericht nicht mehr auftauchen. Doch wenn auch eine Sache vergeben ist, wisst ihr, was dann am Preisgericht Christi für uns das Schlimmste sein wird? Auch wenn die Sache vergeben ist, so haben wir doch unseren himmlischen Lohn vertan. Und das wird für uns wahrscheinlich die meisten Schmerzen bereiten. Wenn auch alles vergeben ist, so wird uns Christus aufzeigen, ich wollte dir das und das geben. Du könntest es jetzt mit in die Ewigkeit nehmen, aber ich kann es dir nicht geben, weil wir unseren Lohn verwirkt haben. Und das wird Strafe genug sein. Ich kann es nicht genau sagen, aber so oder ähnlich wird es sein, dass wir heute viel himmlischen Lohn zerstören, vielleicht auch unbewusst. Darum ist es so wichtig, dass wir es wissen müssen, dass wir vom Herrn das himmlische Erbe empfangen, wenn wir ihm dienen. Und wir sollten uns davor fürchten, dass wir das Verkehrte tun. Denn wie sagt unser Herr Jesus, siehe, ich komme bald. Man kann es nicht oft genug hervorheben. Siehe, ich komme bald. Und in Offenbarung 22, Vers 12 heißt es, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Da wird sich alles offenbaren, wie unsere Herzenshaltung zu ihm war. Und das ist so wichtig, dass wir da immer mehr hinwachsen. Es gibt auch heute manche Christen, die denken, ja, wir müssen die Welt irgendwie von außen her verändern und beeinflussen. Oder manche würden heute sagen, ja, wenn es heute noch Sklaven gäbe, wenn du als Sklave zum Glauben kommst, dann musst du dich befreien von deinem Herrn. Du musst eine Revolution anzetteln. Wir Christen brauchen uns nicht alles gefallen zu lassen. Und wie manche Kinder Gottes heute schon der Meinung sind, dass heute das Reich Gottes hier aufgerichtet werden soll auf Erden, sichtbar aufgerichtet werden soll. Heute muss alles verändert werden in dieser Welt. Das ist nicht das wahre Evangelium, das ist eine falsche Botschaft. Und da dürfen wir nicht drauf reinfallen. Denn von wo geht Veränderung aus, laut dem Evangelium? Immer vom Herzen, immer von innen heraus. Wir müssen das leben, was wir glauben. Und dann wird auch Veränderung nach außen hin geschehen. Und dann werden wir auch bereit sein, auch gute Werke zu tun, anderen zu helfen. Was ist schon alles aus dem Christentum entstanden? Auch in sozialen Diensten, das ist gewaltig. Aber nicht, weil man jetzt von außen her irgendwie helfen will, sondern weil es aus dem Herzen heraus für den Herrn geschehen soll. Da geschieht wahre Veränderung. Und wisst ihr, wir brauchen die Welt nicht verändern. Gott zeigt uns diese Welt, die artet immer mehr auf und diese Welt wird immer mehr gerichtsreif. Das ist biblische Botschaft. Nicht, dass wir heute die Welt verändern sollen. Wann wird denn die Welt verändert? Dann, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, mit den Seinen vom Himmel, um auf dieser Erde zu regieren. Dann wird eine neue Herrschaft auf dieser Welt sein und dann wird das Reich Gottes sichtbar aufgerichtet. Und darin dürfen wir sogar dann beteiligt sein. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man heute als Christ die Welt verändern will, alles verhindern will, was sich irgendwie bewegt. Wir sollten vielmehr auf die Knie gehen und den Herrn bitten, dass er noch manches verhindert. Und dann aber auch in unserem Umfeld das leben, was wir glauben. Und nicht überall mitmachen. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich einfach nochmals darauf hinweisen. Es geht unserem Herrn nicht darum, dass wir jetzt stur für ihn arbeiten und stur irgendwelche Gebote befolgen und dass es um sturen Lohn geht. Das wäre fatal, dann hätte man die heutige Botschaft nicht richtig verstanden, missverstanden. Das wäre auch wirklich schade, wenn wir heute so herausgehen und nur an starre Arbeit und an sturen Lohn denken. Oder wenn wir uns in Angst und Furcht leiden, dass wir ja nie vor unserem Herrn versagen. Der Herr weiß, du wirst versagen, ich auch. Wir werden versagen, immer wieder. Aber im Versagen sollen wir immer auf unseren Herrn schauen. Und wir sollen es nie vergessen, wenn wir dem Herrn dienen und auch dabei vielleicht auf himmlischen Lohn schauen nebenbei. Weil das ist dem Herrn auch ein wichtiges Anliegen. So soll es uns ein Herzensanliegen sein. Nicht aus Sturheit, nicht aus Starrheit, sondern es soll eine Grundhaltung da sein, eine Herzensangelegenheit. Ein Herz zu haben, zuerst vor den Herrn. Wenn das verstanden worden ist, dann kann die heutige Botschaft etwas bewirken. Denn unser Thema hatte geheißen, ein Herzensanliegen. Lasst uns dieses Anliegen auf unseren Herzen tragen. Lasst uns die Dinge tun, die wir tun von Herzen, zuerst für unseren wunderbaren Herrn und Retter tun. Möge er dich und mich dabei segnen. Amen.